Herzlich willkommen zum Fintech-Podcast von Payment & Banking. In unserem wöchentlichen Podcast sprechen wir mit interessanten Köpfen aus der Branche über unsere Hauptthemen Fintech, Payment, Banking und Mobile.
Hallo und herzlich willkommen zur 239. Ausgabe des Fintech-Podcasts von paymentbanking.com. Mein Name ist Jochen Siegert und ich habe in dieser Woche mal wieder etwas für euch aus der Konserve, aus der Retorte, nämlich eine Keynote von der Transactions 19, die Ende November in Frankfurt stattfand. Und zwar eine Keynote, die noch während sie gesprochen wurde vom Referenten per Twitter unbedingt gewünscht wurde, dass wir die Keynote veröffentlichen. Nämlich geht es um die Keynote von Christoph Bornschein von TLGG. Und Christoph hat die Keynote gehalten zum Thema drei Chinesen mit dem Kontrabass oder warum China bei der Digitalisierung weit voraus ist. Erfahrene Hörer des Podcasts kennen schon den Podcast 194, wo Christoph auch schon mal eine Keynote gehalten hatte, nämlich auf der PEX-Konferenz Anfang diesen Jahres, wo es darum ging, Argumente für ein wettbewerbsfähiges, wertebasiertes Europa im digitalen Zeitalter. Wer die damalige Keynote gehört hat, weiß, dass man die Keynote zwei, dreimal hören muss, weil Christoph so schnell spricht, dass man eben, wenn man es nur einmal hört, kaum folgen kann. So auch diesmal wieder, er spricht wieder sehr schnell. Zudem kam er auch gerade aus New York angeflogen, also hat die Nacht vorher im Flugzeug verbracht, war noch schnell am Frankfurter Flughafen, hat geduscht und kam dann direkt zu uns, zur Transactions und auf die Bühne und hat seine Rede gehalten. Insofern hört gerne zu zum Thema drei Chinesen mit dem Kontrabass, also die chinesische Dominanz im Digitalen. Und wenn es euch zu schnell geht, es gibt bei den Podcatcher die Möglichkeit, die Sachen langsamer abzuspielen, oder es gibt die Möglichkeit, das ganze Ding einfach nochmal von vorne zu hören. Es macht auf jeden Fall Sinn, weil die Gedanken, die Christoph hat, insbesondere zum Thema Digitalisierung sehr, sehr gut sind, wie wir wissen. Ansonsten, bevor wir jetzt gleich reingehen in die Keynote, der Dank an unsere lieben Sponsoren, an die Kollegen von Mastercard, Globales Payment Scheme, an die Kollegen von smartsteuer.de/fintech, Steuererklärung auf die smarte Art, auch für Fintechs, auch Fintech-Kooperationen. Besonderes Feature ist die Auszahlung, bevor das Finanzamt auszahlt, also die Vorstreckung der Rückerstattung, bevor das Finanzamt bezahlt. Und unser lieber dritter Sponsor sind die Kollegen von FinCompare, die sich gleich selbst vorstellen werden. Und bevor ich dann tatsächlich in den FinCompare-Spot gehe, nochmal der Hinweis auf die PEX 2020, also sprich die Folgekonferenz, wo der Christoph Anfang diesen Jahres seine erste Keynote bei Payment Banking gehalten hat. Die PEX ist schon fast ausgebucht. Wir haben ein tolles Programm zusammengestellt, haben auch ein bisschen am Programm und an der Zusammensetzung gearbeitet. Nicht mehr nur reine Panels, sondern auch eine State-of-the-Art-Keynote, ein Vision Talk und natürlich die üblichen Panels. Also ich glaube, wir haben ein sehr, sehr gutes Programm gemacht. Diejenigen Händler unter euch, die sich gerne bewerben würden für Tickets und noch keine Einladung bekommen haben, geht bitte auf die Internetseite paymentexchange.com und bewerbt euch. Dienstleister können auf die Payment Exchange nur kommen, indem sie ein Ticket kaufen oder Sponsor werden, weil wir wollen keine Dienstleisterkonferenz, sondern eine Merchant-Konferenz. Also von daher, das Ganze soll überschaubar sein von den Dienstleistern und bewerben und kostenlose Tickets bekommen nur Online-Händler bzw. Händler. Gut, jetzt kommt noch kurz die Werbung von den Kollegen von FinCompare und dann geht's direkt weiter in die Keynote von Christoph Bornschein. Macht's gut, tschüss.
Grüezi, mein Name ist Stefan Frey und ich bin Firmenkundenberater bei FinCompare. Durch die automatische Vorqualifikation, Bilanzanalyse und unsere Matching Engine kann ich mehr Zeit mit meinen Kunden verbringen. Wir sind wie eine modulare Hausbank, nur unabhängig und technologiegetrieben. FinCompare verbindet Banken, kleine mittelständische Unternehmen und Fintechs durch ein digitales Ökosystem und schafft die Grundlage, um Open Banking in der Unternehmensfinanzierung effizient einzuführen. Lernen Sie uns kennen, www.fincompare.de.
Schön, heute bei euch zu sein und schön, ein bisschen mit euch denken zu können. Und so will ich das alles auch verstanden wissen. Das ist hier kein, ich predige von der Kanzel die reine Wahrheit, sondern es ist so ein bisschen so eine Reflexion auf Fragestellungen rund um europäische Wettbewerbsfähigkeit im ganz Wesentlichen und im Kern dessen die Frage, wie digitale Geschäftsmodelle europäischer Machart, und viele von euch betreiben ja solche, global mit Chancen ausgestattet sind, und der Frage, was China da eigentlich für eine Rolle spielt beziehungsweise eine Rolle spielen wird. Vielleicht vorweg so eine kleine Anekdote, weil die mich irgendwie so letzte Woche erreichte. Bei uns meldete sich letzte Woche Tencent, dem einen oder anderen wird das was sagen, und fragte, ob wir denn Lust haben, mit denen ein Dinner zu machen. Da haben wir gesagt, ja, haben wir schon Lust, finden wir irgendwie spannend. Die sind mit so einer Reisegruppe unterwegs, Startups, mit denen Tencent kooperiert, alles eine chinesische Reisegruppe, und 30 Leute, ich komme gar nicht mehr drauf, wie die ganzen Startups heißen, und wir haben die dann nachgeguckt, da sind so Plattformen drin wie DXY, was eine Pharma-Handelsplattform ist, dieses Startups jedenfalls, von diesen 30 Leuten, da ist keins unter 500 Millionen bewertet aktuell. Das Unicorn ist da so der Durchschnitt und alle sind unterwegs zum Dekakorn. Das ist so ein bisschen auch die Ambition dieser Reisegruppe, zu verstehen, wie sie denn Dekakorn hier werden können mit dem europäischen Markt. Und in diesem Sinne möchte ich gerne mal einsteigen in die Betrachtung, die ich, steht anders im Programm, ich dachte, ich mache noch so einen anderen Witz, Payment Banking und die gelbe Gefahr genannt habe, die sich nämlich mit der Frage beschäftigen sollte, was erwartet uns denn eigentlich zukünftig, wenn wir tatsächlich sehen, dass China nicht nur im Binnenmarkt agiert, sondern perspektivisch auch tatsächlich mal globaler Player wird. Wir alle kennen die Made in China 2025 Strategie, ich hoffe das zumindest, Chinas offen erklärte Ambition bis 2025 in 10 Industrien, digitalen Industrien, den jeweiligen Weltmarktführer zu stellen. Wir sehen schon die ersten Ansätze davon, die Tencent sind ganz sicher da, Alibaba kennt inzwischen jeder, Baidu ist auch irgendwie auf dem Radar angekommen. Was uns klarer sein sollte, ist, dass die zweite Reihe ganz unfassbar viel größer werden könnte als die erste Reihe und dass wir eine unfassbare Breite an Geschäftsmodellen sehen. Ich habe in einer älteren Manager-Magazin-Kolumne mal über eine Begegnung geschrieben mit dem Chef der zweitgrößten Lernplattform Chinas. Die hat auch so 500 Millionen Bewertungen, da musste Sequoia irgendwann aussteigen, weil sie kein Geld mehr hatten. Richtet sich nur an chinesische Kleinstädte, sagte er mir, das sind Städte, die sind so 8 Millionen Einwohner und man kennt die trotzdem nicht. Und der zitiert eine schöne Zahl, deswegen blieb mir das in Erinnerung, die haben 80 Millionen täglich aktive Schüler, die auf dieser Plattform lernen, also jeder einzelne Deutsche, der jeden Tag auf dieser Plattform ist. Das macht dann immer so ein bisschen klar, wie die Dimensionen sind. Und ich glaube, wenn man sich das ganze Thema angucken will, muss man auch mit dieser polarisierten Überschrift Europa, wir haben ein Problem, genau das angucken. Nämlich, wie sehen eigentlich führende Internetunternehmen in den jeweiligen Regionen, ich habe jetzt tatsächlich Europa mal zusammengenommen, warum ich das tue, erzähle ich gleich noch, aus und in welcher Perspektive werden wir weiteres Wachstum sehen. Wir sehen in dieser Karte, das ist relativ klar, dass Europa sich in einer unfassbaren Sandwich-Position befindet. Wir sind auf der einen Seite von etwas bedroht, ist vielleicht fies, aber zumindest in unserer Wettbewerbsfähigkeit bedroht, was ich inzwischen den Surveillance-Capitalism nennen würde, Überwachungskapitalismus amerikanischer Machart. Wir haben gesehen, dass weitgehend alle Daten, die ein Facebook, ein Alphabet, Google, Amazon und andere in die Hände bekommen, als erstes zentralisiert, dann kommerzialisiert und schlussendlich monopolisiert werden. In den USA ist die Diskussion um ethische AI eine riesengroße, aber eine tief theoretische, weil niemand mehr so richtig regulieren kann, was AI im großen Umfang in den USA machen kann mit den Daten, die akkumuliert sind. Wir sehen, dass wir dem nicht gewachsen sind. Die große Erzählung von das B2C-Zeitalter ist für Europa verloren, die glauben wir alle, glaube ich. Da ist keiner mehr da, der glaubt, es würde das europäische Google von Herrn Oettinger geben. Wir sehen auf der anderen Seite, dass ein staatsgelenkter Kapitalismus chinesischer Bauart gerade passiert. Wir sehen, dass in enormem Maße das Projekt der neuen Seidenstraße verknüpft wird mit auch digitalen Innovationen. Und in der Mitte sitzen wir, die wir tatsächlich nicht hinbekommen haben, irgendeine Art von Plattform, sei es B2C oder magische Erzählung geht weiter mit der zweiten Halbzeit B2B, hinzubekommen, die macht, dass wir wettbewerbsfähig sind. Es hat ein extrem gesellschaftliches Problem, was so ein bisschen runterfällt. Ich fasse es immer zusammen mit der Überschrift Code exportiert Werte. der Code geschrieben hat, das dann irgendwann benutzt wird von allen. Facebook zum Beispiel determiniert, welche Werte auf diesen Plattformen gelebt werden dürfen. Das kann man bei Facebook immer schön angucken. Hakenkreuze okay, weil freie Meinungsäußerung, Brustwarzen nicht. Ist eine Werteentscheidung, die tatsächlich vom Macher dieses Codes geschaffen wurde. Wir haben also eine Situation, in der wir weitgehend auf kommunikativer Infrastruktur agieren, die in ihrer Verfasstheit nicht unsere Werte repräsentiert. Jetzt will ich nicht unken, aber wenn wir davon ausgehen, dass aus China irgendwann mal Unternehmen hierher kommen, die nicht mehr klar erkennen lassen, ist das tatsächlich Staat oder ist es tatsächlich weiterhin privatwirtschaftliches Unternehmen, werden wir uns alle diese Frage stellen müssen, was ist denn die Wertvorstellung der Plattform, auf der wir agieren, wenn wir anfangen, WeChat zu benutzen und wie viel hat es mit unserer Wertausübung zu tun. Insofern glaube ich, dass wir alle eine Verpflichtung haben und ihr im Besonderen wettbewerbsfähig und global wettbewerbsfähig zu sein, um auch unsere Werte in Produkten verteidigbar zu machen. In den USA gibt es gerade die große Erzählung davon, dass wir unfassbar gut darin sind, Regulierung zu exportieren. Das ist in der Tat auch so. Das kalifornische Privacy Act Gesetz ist ein Abklatsch der DSGV, GDP. Wir sehen, dass der Staat New York gerade unterwegs ist, ein Datenschutzgesetz zu machen, was nicht weit weg ist von europäischer Datenschutzgesetzgebung. Und die New York Times schrieb dazu, Europa exportiert Regulierung. Das Problem ist, dass wir es nicht schaffen, diese Regulierung, diese Werte zu produktisieren und daraus wettbewerbsfähige Produkte zu machen, sondern beobachten müssen, wie Facebook, die ja auch aufgeschrieben sind, von einer Company, die mal aus Senator We Sell Ads bestand, zu einer Company wird, wo Mark Zuckerberg in der letzten Präsentation sagte, Privacy is at the core of everything that we're doing. Wir erleben also, dass wir tatsächlich Regulierung exportieren, die am Ende keine Wettbewerbsfähigkeit macht, weil wir es nicht schaffen, Produkte darauf aufzubauen. Das ist die Situation, in der wir uns befinden. Wir haben also ganz klar und ganz offensichtlich ein Problem, weil je nachdem, wie die Welt weitergeht, wird sie auf jeden Fall nicht so weitergehen, dass Europa eine große Rolle darin spielen wird. Es gibt da drunter liegend noch eine Tendenz, die spürt man noch nicht so sehr, die wird aber noch sichtbarer werden. Es gibt nämlich die Tendenz, dass wir gar kein globales Internet mehr haben und gar keine global gleiche digitale Infrastruktur. Wir alle leben in so einem tiefen Bewusstsein davon, dass es global einen unilateralen Stack gibt, auf dem alles aufsetzt, der magische Wintel-Stack. Also alles basiert auf Windows und Intel im Wesentlichen. Mit den neuesten Bewegungen rund um Huawei, das Harmony OS, was Huawei jetzt vorgestellt hat, werden wir in eine Situation geraten, wo es nicht ganz unwahrscheinlich erscheint, dass es einen amerikanischen Stack gibt, der wird weiter Wintel bleiben, und dass es einen China-Stack geben wird, und zwar vom Silikon-Chip angedacht, der tatsächlich proprietär zum amerikanischen Stack ist, was uns erneut in eine Klemme bringen wird, weil es den Moment geben wird, dass wir nicht auf beiden agieren können. Wir aber gerade als Deutsche sind darauf angewiesen, globale Weltmärkte bedienen zu können. Es könnte zu dem Moment kommen, wo es eine Entscheidung geben muss, ist etwas für den chinesischen Markt auf dem China-Stack gebaut oder ist etwas weiterhin auf dem Wintel-Stack gebaut. Wir sitzen so ein bisschen in der Mitte auch einer globalen machtpolitischen Überlegung und haben nichts, was auch nur annähernd autark ist, um eine eigene Position zu finden in dem Ganzen. Man guckt die neuesten Meldungen aus Russland da immer so ein bisschen verstört an. Ich tue das im Übrigen auch, die ja anfangen, Zahlungssysteme national autark zu betreiben, die anfangen, Kill-Switches für Internetkomponenten einzuführen. Am Ende ist es aber strategisch gar nicht so bescheuert, weil die sagen, in einer Welt, in der diese globale bipolare Situation da ist, brauchen wir eine Autarkie über irgendetwas, um selber bestimmen zu können. Wer sich damit beschäftigt, wie gut es uns Europäern gelungen ist, ein mit dem Iran funktionierendes Zahlungssystem aufzubauen und die Iran-Sanktionen umgehen zu können und den Vertrag aufrechtzuerhalten, stellt fest, dass wir absoluten Kontrollverlust haben, wenn es darum geht, von uns kontrollierte Infrastruktur in irgendeiner Weise zu betreiben. Wir sind massiv abhängig, gerade eher aus den USA getrieben, zukünftig möglicherweise auch in China. Wie sind wir da hingekommen und wie kommen wir da wieder raus, jetzt wo einmal schlechte Laune im Raum ist? ist das vielleicht der nächste Schritt. Am Ende muss man, glaube ich, verstehen, dass Technologie immer der Treiber ist. Wir haben uns viel zu lange eingeredet, dass Kundenbedürfnisse der Treiber für technologische Veränderungen sind. Das ist Quatsch. Technologie verändert Kundenbedürfnisse. Niemand von uns hat zu Hause gesessen und gewartet, bis sein Handy das Gesicht erkennt und sich das schon immer ganz doll gewünscht, sondern es ist tatsächlich technologisch immanent irgendwann passiert. Und dann haben wir eine gesellschaftliche Veränderung gesehen. Wir sehen weiter ein Entwickeln der Technologien, hier einfach mal so ein beliebiger Entwicklungschart aufgeschrieben, was wir sehen, wenn wir das Ganze korrelieren mit Investitionen, die wir in Europa auf diesem Thema tun, versus den Investitionen, die in China in fast allen Bereichen, die da aufgelistet sind, getrieben werden, stellen wir fest, dass es relativ lächerlich ist, was wir an Geld ausgeben. Die chinesische Company Deep Blue, die Facial Recognition zur Exzellenz getrieben hat, gibt allein im Jahr so viel aus, wie die Bundesregierung Deutschland in der KI-Strategie über 4 Jahre zu verteilen gedenkt. Insofern kann man sich vorstellen, wie schnell das so gehen wird, dass wir die Lücke schließen. Man kann sich dann im Kanzleramt immer so Beruhigungshypothesen anhören und die heißen, wir sind immer noch das Land mit der per capita höchsten Patentdichte, was tatsächlich sogar stimmt, ich habe das überprüft. Wir sind aber auch das Land, was tatsächlich unfassbar schlecht ist, daraus irgendeine Art von Kommerzialisierung zu machen. Wer mal mit sehr, sehr gut ausgebildeten HPI-Entwicklern gearbeitet und in deren Unternehmen investiert hat, stellt fest, die sind jetzt nicht die allerhellsten Unternehmer. Das aber nur als Seitentritt. Was in der zweiten Dimension passiert ist, ist, dass wir einen Umbau von nationalen Ökonomien gesehen haben, von der Vertriebsorientierung, die es in den USA natürlich weiterhin gibt. Ford funktioniert noch so wie Ford vor 100 Jahren, hin zu einer Kundenzentrierung mit einem vollständigen integrierten Loop von Kundenverhalten, Kundennutzen in Produktentwicklung. Das kann man auf Netflix unfassbar langweilig finden, aber die Produktentwicklung, das Schreiben von Drehbüchern ist heute Teil auch einer digital erfassten Welt. Ich habe eine vollständige Rückkopplung von Aussteuerung von Kommunikation, Herstellung von Produkten und dann wieder geschlossen mit, was lerne ich eigentlich, wie Produkte verfasst sein müssen, damit sie zu Menschen passen. In diesem ganzen Szenario sind unsere Geschäftsmodelle im makroökonomischen Portfolio irgendwie so halb auf der Mitte hängen geblieben. Wir sind inzwischen schon kundenorientiert, obwohl ich das auch nicht für alle Businessmodelle auch im Banking zulassen würde. Das ganze Thema Kundenzentrierung und vollständige Integration des Customer Lifetime Value in Geschäftsmodelle und die Abkehr von einer produktzentrierten Deckungsbeitragsberechnung, alle Banker werden das kennen, hin zu einer Customer Lifetime Value Betrachtung auf dem Einzelkunden ist lange keine, die wir in der Praxis weit verteilt sehen. Das ist aber heute die Diskussion, die man mit einer Citibank, mit einer Wells Fargo und auch mit Mastercard natürlich durchaus führen kann. Wir sind nicht reif genug in der Entwicklung A unserer Organisationen, B unserer Geschäftsmodelle, vollständig um den Kunden herumzubauen. Führt zu einer relativ einfachen Situation. Führt dazu, dass Amazon im Zweifel den Kunden immer besser kennt und freundlicherweise mit Banken zusammenarbeitet, die dann die Alexa betreiben dürfen, die B2B-Kredite vergeben dürfen und so weiter. Wer gewinnt davon? Na sicher nicht die Banken. Insgesamt sehen wir, dass dieses ganze Thema Plattform bzw. Ökosystemökonomie, das hier mal einfach aufgeschrieben, dramatisch wächst und den DAX um ein Vielfaches, der ist dieser kleine blaue Böpsel, schlägt. Wir haben also auch noch die Situation, dass unser makroökonomisches Wertschöpfungsportfolio unfassbar angreifbar ist, weil es total unterbewertet ist. So einen Konzern wie die Metro zu kaufen, wo der heutige Börsenkurs noch nicht mal mehr genau den Wert der Immobilien erreicht, war noch nie einfacher. Und das kann man sich tatsächlich für relativ viele DAX-Titel angucken, dass wir eine dramatische Unterbewertung großer Assets und großer Marken haben, wo man immer nur davon ausgehen kann, dass die nicht gekauft werden, weil niemand will. Wenn man das weiter anguckt, dann sieht man, dass tatsächlich, das sind so die kleineren Signale, auch in den kleineren Titeln inzwischen Werte entstanden sind, wo selbst ein SAP nicht mehr mithalten kann. Spannend und interessant ist übrigens, dass ihre Industrie auf dem Europa-Chart, von hinten kann man das vielleicht nicht sehen, mit Wirecard, Adyen durchaus vertreten ist. Also Payment und Transaktionsinfrastruktur durchaus eine Stärke der Europäer zu sein scheint, wenn auch im Vergleich dramatisch kleiner, als wir das auf beiden Seiten links und rechts von uns sehen. Was wir sehen ist, dass die Plattformunternehmen auch den DAX outperformen, das heißt, die Lücke wächst weiter nach oben. Wir kommen in so eine Situation, ich mache relativ viel Beratung, in der wir leider immer häufiger in die Situation geraten, dass wir das Dach decken, wenn es schon angefangen hat zu regnen, also wenn es tatsächlich echte Liquiditätskrisen gibt und feststellen müssen, vor 5 Jahren hätte man es mal machen sollen, jetzt ist es noch mal schwerer geworden, weil tatsächlich auch das Kapital fehlt, um maßgeblich investieren zu können. Das wird ein Riesenproblem werden. Wir werden tatsächlich uns die Frage stellen müssen als Volkswirtschaft, wie wir den in unfassbar überhitzten Immobilienmärkten gebundenen Reichtum irgendwann mal wieder umgelenkt bekommen in unsere Innovationen, die wir sehen wollen. Weil es ist ja eben nicht so, dass uns die Liquidität fehlt, Innovationen zu finanzieren, sondern wir haben selektiv entschieden, dass wir andere Assetklassen investiert sehen wollen von sehr reich gewordenen Mittelständlern und nicht die Assetklasse Startup-Investment oder Frühphasen-Investment in einem großen Maße. Ich glaube, dass wir tatsächlich regulatives Handeln brauchen, was das umkehrt. Da geht es dann tatsächlich um so Kapitalertragssteuerreduktionen für Frühphasen-Investments und Ähnliches. Wir müssen anfangen, mehr Geld zu investieren in die Veränderungen, die wir sehen wollen. Und es fehlt uns volkswirtschaftlich nicht an Geld. Wir sehen, dass wir an so einem Kipppunkt angekommen sind. Ich hatte vorhin schon die große Erzählung von der B2C-Halbzeit, die wir verloren haben, kurz aufgebracht. Es gibt ja immer einen zweiten Teil dieser Erzählung und die ist, aber jetzt kommt diese magische B2B-Halbzeit, da geht es um Logistik, um Produktion und andere Dinge, in der wird Europa auf jeden Fall gewinnen. Ich glaube, das ist totaler Unsinn. Weil was wir sehen, ist tatsächlich, dass jeder, der im Endkundenkontakt mit Durchdringung der Endkundenbasis, Amazon und andere, eben rückwärts in alle dahinterliegenden Wertschöpfungsschichten eindringen kann. Wir haben gesehen, wie Volkswagen sich für die AWS Cloud als Produktionscloud entschieden hat, ja eben weil AWS besser Produktion und Cloud Solutions abdeckt als irgendwas Nationales. Also ich würde mich nicht festhalten an der Idee von, weil wir mal Fabriken gebaut haben, wird das Fabrik-Internet notwendigerweise eine europäische Errungenschaft sein. Das wird höchstwahrscheinlich so nicht kommen, sondern wir werden in ganz enormem Maße B2B2C-Wertschöpfungsketten sehen, gegen die man konkurrieren muss. Die am Ende immer die Frage stellt, wie kann ich in einem B2B-Geschäftsmodell eigentlich bis zum Kunden denken und über einen Kundenmehrwert meine License to Operate erringen. Das wird sich auch für einen Logistiker stellen. Was ist eigentlich der Unterschied auf einem Kundenmarkt, der eine Veränderung in Logistik macht? Warum sind die anderen so erfolgreich? Ich glaube, das muss man sich angucken, um zu verstehen, was haben wir denn so für Chancen? USA lässt sich relativ schnell zusammenfassen. Auch wenn unsere Erzählung immer ist, der Staat kann nicht gut Unternehmer sein. In den USA war er unfassbar erfolgreicher Unternehmer, weil relativ viele der Investitionen, die letztlich zur Ausprägung des Silicon Valley geführt haben, militärische oder staatliche Investitionen waren. Selbst Palantir als das Vorzeigeunternehmen der Datenökonomie ist ein Unternehmen, was als allererstes Militärjobs hatte und die CIA als ihren ersten Venture-Kapital-Investor. Was die Amerikaner verstanden haben, und da scheuen vor allen Dingen wir Deutschen immer vor zurück, ist, dass Staat ja auch Markt ist. Staat ist ja tatsächlich auch Käufer. Wir haben Industrien in Europa, die sind 100%ig staatlich reguliert. Die Gesundheitsindustrie ist beispielsweise so eine, jeder, also fast Planwirtschaft könnte man sagen. Wir können entscheiden, was eigentlich für Innovationen in solchen Märkten passieren soll. Wir könnten hypothetisch entscheiden, was der Staat für Clouds einsetzt. Kleine Seitennotiz, die Bundespolizei hat sich für AWS entschieden. Wir hätten es in der Hand, eigene Lösungen tatsächlich in staatlichen Kontexten zu benutzen. Wir tun es aber nicht. Die nächste Chance, die sich bietet, wird wieder ganz schwer, die Diskussion, ist das Nachfolgeprojekt des Eurofighters, sind so 100 Milliarden Investitionen, heißt FCAS, schönes Militärwort. Wir sollten so mutig sein, uns die Frage zu stellen, ob man nicht Military-Grade Secure Clouds auf Basis der Forschungsausgaben, die ohnehin auf dem Kampfflugzeug getätigt werden, treffen sollte. Die Franzosen finden es eine super Idee. Wir so als Gesellschaft eher eine scheiß Idee, weil militärische Investment zu zivilisatorischer Nutzung noch nie ein großes Thema. Wir müssen aber verstehen, wie wird Staat eigentlich Markt. Die Briten haben ein sehr geiles Programm unter Cameron aufgesetzt, wo 25% aller staatlichen Tender von lokalen Startups gewonnen werden mussten und sie auch die Teilnahmehürden abgesenkt haben. Es gibt die ganze Klaviatur, man hat gesehen, wie sie wirkt, wir führen sie nur gerade nicht ein. Immigrants ist ein relativ klares Thema. Man muss immer in so einem Vortrag einen Chart mit Elon Musk dabei haben. Hier ist es. Tatsächlich freundliche Umgebung für die Einwanderung zu bauen und dadurch einen massiven Brain Drain auszulösen, ist natürlich ein großes Thema. Ein Mensch, den wir vielleicht alle kennen, den ich jedenfalls kenne, Florian Leibert, Gründer von Mesosphere, einer AI-Middleware, ausgebildet an der TU Darmstadt, musste, um einen Unicorn zu gründen, dann auch nach San Francisco gehen. Wir sehen auch, dass wir relativ viel Talent verloren haben in Richtung des Silicon Valley, weil die Rahmenbedingungen für Innovation und Unternehmen gründen tatsächlich besser sind da. Und dann ist das noch, auch das eine Binse, failing is succeeding, ist nicht total irrelevant, wenn man sich das deutsche Insolvenzstrafrecht anguckt, wird man feststellen, dass wir failing immer noch relativ hart bestrafen, wenn man es nicht gut macht und aus Versehen mal keine Arbeitslosenversicherung für die Mitarbeiter zahlt, darf man nämlich 5 Jahre gar nichts mehr führen. Insofern ist es nicht nur wir haben eine schlechte Fehlerkultur als so weiches Element, sondern wir haben tatsächlich reguliert, dass wir eine schlechte Fehlerkultur haben, weil wenn ich eine Insolvenz mit einem Startup schlecht manage, dann war das für 5 Jahre die letzte Insolvenz, die ich mit irgendwas gemacht habe, weil dann gibt es keine GmbH-Geschäftsführerschaft mehr. Könnte man auch mal drüber nachdenken. Letzter Punkt, über Kapital habe ich schon gesprochen. Wir sind unfassbar schlecht auch in der Auswahl von Assetklassen, in die Rentenkassen investieren dürfen. Eine deutsche Rentenkasse, in den USA ist Pension Fund, das Wort klingt ein bisschen schicker, kann nämlich auch nicht in Frühphasenkapital investieren. Es gibt sogar staatliche Investitionsvehikel wie den 34 Milliarden schweren Atomfonds, der irgendwann mal die Atomkraftwerke abwickeln soll, der das zwar hypothetisch darf, bisher fehlt es aber an einem Bundestagsbeschluss, wie das genau funktionieren soll und wie dieser Atomfonds mal in Frühphasen Energiestartups investieren soll. Also das heißt auch auf der Ebene von, wie fließt eigentlich institutionelles Kapital in Innovation, ist noch massiver Verbesserungsbedarf in den USA absolut möglich. Erfolg Chinas, auch das kann man sich gut angucken, 3 Dimensionen, zentral gesteuert, wollen wir nicht, finde ich auch gut. Investitionen in Innovationen finde ich auch gut, wollen wir, und Mobile First Society ist halt eben so. Zentral gesteuert ist relativ klar, wir haben eine Entwicklungsdiktatur, wenn man die ist und wenn man ein Volk hat, was unfassbar dankbar ist, weil man 800 Millionen Menschen in 30 Jahren aus der Armut geholt hat, dann darf man eben andere Sachen. Es ist anders als wir denken, nicht so, dass jemand in China es total problematisch findet, dass Social Scoring da betrieben wird. Da führt man auch Diskussionen, die wirklich so sind, wie man stellt sich sehr über Menschen, wenn man denen sagt, dass es doch irgendwie merkwürdig ist, dass da ein Scoring stattfindet. Das finden die in der Tendenz weniger merkwürdig, als wir das merkwürdig finden, weil, und auch das muss man klar haben, die letzten 80 Millionen Menschen aus totaler Armut sind in 2018 befreit worden. Also da ist der Aufstieg passiert, dass niemand mehr in dieser Kategorie totale Armut sich befindet, macht ein anderes Staatsbild, macht auch irgendwie eine andere Haltung zu Staat. Wenn ich noch eine Generation vorher oder selbst als Generation auf dem Land in bitterer Armut gelebt habe, gucke ich da irgendwie anders drauf, muss man irgendwie im Kontext verstehen. Wir sehen, dass China auch in zahlungsrelevanten Themen relativ weitgehende Ziele verfolgt. Ob die so funktionieren werden, wissen wir noch nicht. Heute helfen viele westliche Unternehmen, die natürlich ein gutes Geschäft wittern, noch Strukturen aufzubauen. Es könnte irgendwann so sein, dass wir tatsächlich Blockchain-basierte und über Messenger-Dienste wie WeChat oder Kukoo ausgeführte Zahlungsdienste aus China sehen werden. Ich halte es für wahrscheinlicher, dass das passiert, als dass wir alle irgendwann mal mit Libra zahlen, aber das ist eine andere Diskussion. Das ist das Counterchart dazu. Wenn ich das Ganze nach marktwirtschaftlichen Prinzipien mache, dann passiert eben das, was manchmal nach marktwirtschaftlichen Prinzipien passiert. Meine Partner gehen, nachdem sie gelernt haben, wie man das so machen würde. Insofern glaube ich, Blockchain-basierte Zahlungsinfrastruktur mehr ein chinesisches Hongkong-Thema als ein amerikanisches. Insgesamt, und das ist so ein bisschen gruselig, muss man eine Sache feststellen. Hier mal so die Grundprinzipien des Social Credit Scores aufgemappt, dass die den Social Credit Score haben und dass die diese Art oder diese Menge von vernetzten Daten tatsächlich in Beziehung bringen können, macht natürlich eine Sache, sie sind das perfekte Land, um Algorithmen zu trainieren. Das muss man moralisch total verwerflich finden und ich finde das moralisch auch verwerflich. Man muss sich nur klar machen, dass die dort trainierten Algorithmen Dinge tun werden können und Signifikanzen zeigen können werden, die, wenn ich die in einen anderen Kontext in Produkte umbaue, relativ überlegene Datenprodukte möglich machen werden. Das heißt, das beste Testbed für große Datenauswertung auf der Welt ist eben dieses Social Scoring System, was einen entscheidenden Wettbewerbsfähigkeit auch ohne das Social Scoring System und in Consumer-Produkten macht. Es ist, ich hatte das angedeutet, immer noch relativ populär, auch deutlich populärer, als man das annimmt. Der gelbe Balken auf der rechten Seite ist totale Ablehnung und man würde annehmen, die totale Ablehnung gegen Social Scoring wäre dramatisch höher, ist sie dann tatsächlich nicht. Wir sind bei fast 80% diffuser Zustimmung zu Social Scoring in China. Das eben genau das, man muss sich das klar machen. Investitionen in Innovation, das ist auch ein relativ klares Thema. China hat massive Tech-Investitionen getätigt über die letzten Jahre. Das ist eine Milliardenskala, die auf der rechten Seite zu sehen ist. Das ist das, was investiert wird. China ist nah an den USA dran. Wir haben gesehen, dass relativ viele der VC-Funds aus den USA, die auch China-Offices eröffnet haben, dann in Runden aussteigen mussten, weil sie eben die Tickets nicht mehr schultern konnten. Das ist bei diesem zweitgrößten Bildungsding auch passiert. Das Ganze geht jetzt wieder runter. Es wird sich ein bisschen die Frage stellen, werden die eine Binnenmarktstabilität hinbekommen, dass sie es weiter selber finanzieren können? Und wie viel davon war eigentlich Blase, werden wir jetzt über die nächste Zeit sehen. Wir wissen darüber hinaus, das kann man hier rechts schön sehen, wir sind auf Nummer 4 immer noch eben, weil wir so eine Plätze immer schnell verlieren. Das ganze Thema Patente und Innovationen ist ein riesiges chinesisches Thema. 9% Steigerung in Patentanmeldungen von 2017 bis 2018 und ich glaube letztes Jahr war das Delta wieder um die 10% mit der Möglichkeit eben das zu kommerzialisieren, weil Kapitalzugang da ist. In Patenten sind wir gar nicht so schlecht. Und ein letzter Punkt, nur um das nochmal so ein bisschen klar zu machen, es gibt natürlich einen demografischen Vorteil und so einen Leapfrogging-Strukturvorteil. Die allermeisten chinesischen Internetnutzer haben erst das Internet am Handy gesehen und nicht wie wir an einem stationären oder mobilen PC. Ganz anderer Nutzungskontext und dadurch andere Nutzungsmöglichkeiten. Das Thema QR-basierte Zahlungen, da ein total normales Thema. Wenn man einem Bettler Geld geben will, scannt man den QR-Code und gibt dieses Geld über WeChat. Das ist nur möglich in einer Welt, die diese Zwischenphase übersprungen hat. My Phone is My Wallet ist ein relativ standardisiertes Thema, rechts mal aufgetragen, die Korrelation zwischen Mobile Payment Users und Mobile Internet Users. Wir reden über fast 600 Millionen Mobile Payment Users. Ich war vor anderthalb Jahren bei einem Vortrag des chinesischen Ministerpräsidenten, da sagte er, dass als 1,3 Trillionen, und das sind amerikanische Trillionen, also Billionen, auf Konten von Ant Financial waren, an Mobile, was sind ja auch Wallets, haben sie dann angefangen, darüber nachzudenken, ob sie mal eine Bankregulierung für das Ganze machen. Das macht relativ klar, welcher Experimentierraum das ist. Das kann man auch für hochgefährlich halten, ist wahrscheinlich auch hochgefährlich, aber es macht eben eine andere Art von skalierten Experimenten möglich, als wir die hier jemals sehen werden. In dem Moment, wo man als Mindest-Use-Case immer noch die elektronische Lastschrift oder im Zweifel den Briefumschlag mit Bargeld als Zahlungsmöglichkeit verstehen muss, wird natürlich klar, dass man nicht so viel ausprobieren muss. Mein Take ist darauf relativ einfach, wir müssen von diesem bekloppten Bargeld loskommen. Alibaba und Tencent sind beide in dem Spiel drin. Das ist mal auf der rechten Seite zum Angucken die Größenverhältnisse des Mobile Payment Marktes China zu US. Die USA haben quasi seit 2011 keinen Mobile Payment Markt mehr. Die Hypothese aufzustellen, zu sagen, das nächste PayPal, das nächste Stripe oder was auch immer kommt aus China, ist relativ logisch. Wer sich das alles mal angucken will und benutzen will, fährt nach Metzingen. Die haben viele chinesische Touristen, deswegen kann man mit Alipay und WeChat schon bezahlen. Man versteht relativ schnell, warum das eine total gute Idee ist, Dinge aus einer einzigen App heraus zu bezahlen. Wir werden da wahrscheinlich eine sehr verkopfte moralische Diskussion irgendwann drüber führen. Dann kommen Loans dazu. Auch das ist ein großes Thema. Wir alle haben ja verfolgt, wie Ping An mit Finleap jetzt anfängt, Unicode zu bauen. Das ganze Thema Checkout-Based Loaning als Versicherungs- oder als Banking-Produkt wird ein immer größeres, also ich nehme direkt in dem Moment, in dem ich irgendwas kaufe, wofür ich kein Geld habe, über einen Scoring-Mechanismus, der ja eh da ist, weil ich ziemlich gut gescored bin, einen Kredit in Anspruch und Kredit als Zahlungsmittel wird wahrscheinlich auch eher innovativ aus China kommen und wir werden weniger sehen, dass die PayPals und wie sie alle heißen, die das jetzt auch anfangen, die Treiber des Ganzen sein werden. Also insofern, Hypothese ist, innovative Zahlungssysteme, innovatives Geldmanagement at scale wird irgendwann tatsächlich aus China kommen. Und dann kann man sich die Frage stellen, finden wir das eigentlich gut? Das ist so ein bisschen der Satz, den man darunter machen muss. One app to rule them all. WeChat ist eben heute tatsächlich in der Position, dass es mein transaktionsbasiertes Interface zu allem ist. Ich kann über WeChat natürlich irgendwie zahlen und Taxis bestellen und so. Ich kann aber auch meine Stromrechnung da drauf laufen lassen. Ich kann Restaurantgutscheine kaufen und so. Also das ganze Thema mobiles Zahlungsinterface zusammen mit einer Messenger-Funktion, die absolut standardisiert und quasi Standard in einem Land ist, ist durchaus da. Warum haben wir den Anschluss verloren? So ein bisschen als Abbinder in die Frage von, wie kriegen wir es denn jetzt noch hin? Relativ einfach, weil wir extrem unterschiedliche Steckdosen haben. Das Problem ist tatsächlich, dass wir ja einen unfairen Vergleich uns die ganze Zeit angucken. Wir gucken auf einen geschlossenen und integrierten Binnenmarkt USA, der hat so 350 Millionen Teilnehmer und erlaubt einiges an Skalierung. Wir haben auch ein Büro in den USA, wenn man da so die Tickets heißt es von, was bewegt denn die Nadel in Geschäftsmodellen immer anguckt, also ich bin da ein bisschen überrascht. Und wir haben auf der anderen Seite 1,4 Milliarden Menschen in einem voll integrierten, nach gleichen Rahmenbedingungen zu bearbeitenden Binnenmarkt. Wir haben in Europa tatsächlich keinen geschlossenen Binnenmarkt, sondern wir haben immer noch 27 Einzelmärkte. Die ganze Diskussion um GDPR, DSGVO soll davon so ein bisschen die erste Lösung sein. Wer sich mal mit spezifischen Geschäftsmodellen beschäftigt, zum Beispiel irgendwie Smart Energy oder Smart Grids, wird feststellen, dass auf der Ebene das italienische Gesetz fundamental anders ist als das deutsche Gesetz. Also auf der Ebene Datenverwendung, ja, wenn ich was bauen will und es beinhaltet, weiß ich nicht, einen Smart Meter, dann baue ich das 27 Mal in Europa und das kann tatsächlich langfristig so nicht funktionieren, einen Binnenmarkt zu haben, in dem man lokal Wachstum erzeugen kann, um gestärkt auf Weltmärkte zu gehen. Das werden wir nie lösen können. Wir haben auch noch eine unfassbar große Anzahl an Sprachen, was natürlich eine Komplexität erzeugt, was aber auch tatsächlich ein Raum sein könnte, in dem man auch Algorithmen und neuronale Netzwerke für Spracherkennung besser trainieren könnte, wie auch immer. Wenn wir schon davon ausgehen, dass wir so viele Sprachen haben, sollten wir wenigstens einen digitalen Binnenmarkt haben. Es gibt eine Diskussion auf europäischer Ebene zum digitalen Binnenmarkt, die ist jetzt so 7 Jahre alt. So lange wird es schon diskutiert, wir haben keinen, also schneller machen. Ich glaube, dass wir insgesamt ein Problem mit europäischen Institutionen und der Art, wie sie innovationsfreundliche Umfelder gestalten haben. Es liegt auch ein bisschen an uns allen und es schließt alle Europäer mit ein, weil wir tatsächlich im weiten Maße in der dann doch nicht besonders europafreundlichen Diskussion, die es in der letzten Zeit gab, natürlich auch all diese Institutionen geschwächt haben, auf dem Weg, europäische Rahmengesetzgebung betreiben zu können und dann ein freies Handlungsmandat zu haben. Uns muss gerade als Deutschen klar sein, wenn wir daran glauben, dass digitale Geschäftsmodelle irgendwann mal die Zukunft unserer Industrien sind, dann wird das nur lösbar sein auf einer europäischen Ebene. Die ganze Diskussion, die wir gerade vorgetragen in Meseberg erleben, gestern und vorgestern mit der deutschen Datenstrategie, die ist Quatsch. Weil wir sie tatsächlich nur auf europäischer Ebene führen können. National macht es einfach gar keinen Unterschied, weil Und auch das müssen wir einfach verstehen. Wir werden nächstes Jahr das erste Mal nicht mehr 1% der Weltbevölkerung haben, sondern 0,9%, haben aber immer von etwas gelebt, was unfassbar viel mehr Wertschöpfung machte, als 1% der Menschheit zu sein. Vielleicht schrumpfen wir auch einfach nur auf normalem Maß zusammen und sollten uns an den Gedanken gewöhnen, dass es eben so aussieht, wenn man nicht 1% der Menschheit ist. Sollten wir das anders sehen und diese Grundrente auch noch bezahlen wollen, dann wird sich allein die Frage stellen, wie kommen wir eigentlich dahin, Premium-Wertschöpfung im digitalen Zeitalter möglich zu machen. Premium-Wertschöpfung im digitalen Zeitalter ist eine europäische Frage und ist eine Frage der Integration des digitalen Binnenmarkts. Da werden wir nicht umhinkommen, weil sonst ist eben einfach vorbei. Die vorherrschende Diskussion, auch an der sind wir alle schuld, ich nehme mich da immer mit ein, das ist nicht ihr, sondern ich auch, ist eine angstgetriebene. Wir haben sehr lange akzeptiert, dass die Bild schreiben konnte, Datenkrake Google. Wir haben sehr lange akzeptiert, dass man darüber freundlich lachen könnte, wenn der ältere Herr Politiker mit dem Handy nicht umgehen konnte. Ich glaube, wir brauchen mehr Empörung über einen technologiefeindlichen Diskurs und wir sollten uns weniger mit der Frage beschäftigen, wen das autonome Auto als ersten Tod fährt, solange wir keins haben. Das sind Diskussionen, die tatsächlich in eine Richtung drehen müssen, die ein zukunftspositives Narrativ möglich macht. Wir sollten uns die Frage stellen, was tut Technologie eigentlich für die demografischen Probleme, die wir haben, für die gesellschaftlichen Probleme? Und wir brauchen in der Breite eine Diskussion darüber, die das in den Vordergrund stellt und viel weniger die Frage, wir haben das gerade jetzt bei der Veröffentlichung des, der digitalen Gesundheitsverordnung gesehen, viel weniger die Frage, was könnte jetzt alles Schlimmes passieren, die ja dann immer ausblendet, gerade beim Gesundheitsthema ist es relevant, dass wenn wir nicht selbst anfangen, aus unseren Gesundheitsdaten was zu machen, Google da sehr gern was draus macht, dann aber eben monopolisiert und kommerzialisiert. Insofern sollten wir uns mit diesen Fragen beschäftigen. Insgesamt so ein bisschen der Abbinder und der Schwung ins Wochenende, hätte ich fast gesagt, für mich fühlt es sich fast so an. Wir sehen, dass digitale Plattformen nicht mehr ganz so stark wachsen, dass die Akzeptanz des monopolisierten Geschäftsmodells ein bisschen verloren geht, da einfach nur mal so ein paar Datenpunkte. Hate Speech ist klar, Bullying Culture ist klar. Also wir sind so ein bisschen an einem Punkt, wo das alles außer Kontrolle ist. Angeblich verliert Facebook inzwischen auch User, wie auch immer. Es ist nicht so furchtbar relevant für die ganze Diskussion. Insgesamt sehen wir aber, dass es eine Awareness gibt für die Sicherheit von Produkten und die Wertebasierung von Produkten. Ich glaube, jetzt kommt eben der Moment, in der Europa einen zentralen Vorteil hat. Wir haben in einem 500 Jahre langen, auch von Kriegen begleiteten Ausverhandlungsprozess eine Wertetiefe, die tatsächlich enorm ist. Und wir sollten jetzt anfangen, nicht nur Regulierung daraus zu bauen, sondern Produkte daraus zu bauen. Wenn wir sagen, Datensicherheit ist uns wichtig, die Eigentümerschaft von Daten, von Usern ist uns wichtig, dann brauchen wir dezentrale Datenstrukturen, die wir regulieren können und auch müssen. Dann brauchen wir ethische AI und Open AI und da müssen wir uns mit Fragen beschäftigen, wie baut man in die Struktur digitaler Geschäftsmodelle oder das Internet als solchen, denn eigentlich das, was wir als Werte vertreten, ein, weil regulieren können wir das schon. Das wird in den USA eine sehr, sehr große Diskussion werden. Es sieht ja wohl so aus, als ob Frau Warren eine sehr ernste Chance hätte, demokratische Spitzenkandidatin zu werden. Mal schauen. Wir werden dieses zerschlagt Google, zerschlagt Facebook, zerschlagt Amazon weiter als Topos in der amerikanischen Diskussion sehen. Das macht den Chancenraum weiter auf, zu sagen, es gibt eben auch eine Alternative. Es gibt eine Alternative, die anders mit Daten umgeht und die irgendwie ethischer ist. Das könnte irgendwann mal ein Konsumententrend werden. Nicht zu sprechen davon, dass wir uns mal mit der Frage beschäftigen sollten, ob man in Handelsdefizitdiskussionen nicht mal das versteckte digitale Handelsdefizit, was die Ubers, Facebooks, Googles und so bei uns herstellen, auch mit zum Thema machen sollte, aber das bleibt auf einer anderen Seite. Darüber sprach ich, das ist tatsächlich dann irgendwann, wenn wir nicht Kontrolle ergreifen, die Konsequenz. Wir werden in Systemen leben, die unseren Werten nicht mehr entsprechen, weil wir als Konsumenten entschieden haben, die Produkte zu benutzen und dabei irgendwie nicht gemerkt haben, dass in den Produkten Werte stecken, denen wir nicht zustimmen. Ich glaube, dass das die Konsequenz ist und damit und mit so zwei Charts, die einfach nochmal große Schlagworte enthalten, verlasse ich euch dann gleich. Ich glaube, dass wir eine Wertefokussierung von Industrien finden müssen. Macron sagt da ganz viele total richtige Sätze, nämlich eine europäische Innovationsagentur zu gründen und uns selbst zu finanzieren und tatsächlich der Innovator und nicht mehr der Follower zu sein. Dem stimme ich zu. Könnte man im Kanzleramt auch mal tun. Ich glaube, wir müssen uns um die Frage beschäftigen, wie wir die Gegensätze und die Dialektik, die in der europäischen Kultur enthalten ist, zu einer Stärke machen. Ich glaube, dass wir die Chance haben, anders als es in den USA heute die Diskussion ist, gleichzeitig über Inklusion und Wachstum nachzudenken, also eine digitale Ökonomie aufzubauen, die Teilhabe absichert und nicht nur Wertepolarisierung, also Werte im monetären Sinn, und Wachstum zugleich. Die Schweden machen es unfassbar gut, AI im Regierungs- und Verwaltungskontext einzusetzen. Wir kriegen es hin, sozialen Fortschritt mit Technologie zu vermengen, und ich glaube, da ist auch die große Chance. Und ich glaube, wir haben ausreichend Probleme, mit denen wir uns beschäftigen können. Es gibt sehr, sehr großartige, im Wesentlichen im Übrigen europäische Forschung dazu, wie man AI auf Klimawandel anwenden kann. Wir sehen, dass Migrationsströme und datenbasierte Plattformen eine große Rolle spielen werden. Und wir sollten uns mal mit der Frage beschäftigen, wie wir eigentlich alte Menschen mit digitalen Plattformen wieder an diese Gesellschaft anschließen können. Wir waren eines der letzten Länder, was noch keine Telemedizingesetzgebung hatte, obwohl wir in Mecklenburg-Vorpommern jetzt nicht jedem einen Arzt anbieten können. Ist eine interessante Gegensätzlichkeit, in der man Technologie auch positivieren könnte, wenn man es wollen würde. Wettbewerbsvorteil Europas ist relativ klar, Export von Werten und Konzentration auf Wachstum und Inklusion. Ich glaube wirklich, dass es um Wachstum und Teilhabe geht und eine Gleichschenklichkeit in Strategie, beides vorzunehmen. Nur wenn wir nicht eine Polarisation der Wertschöpfung auf wenige, wie das in den USA passiert ist, bauen in das, was wir wollen, und dabei aber nicht Wachstum vergessen, wird das Ganze funktionieren. Ich glaube, wir brauchen eine Elitenaufgeregtheit. Wir brauchen tatsächlich von uns allen, die wir hier sitzen, wirklich Empörung darüber, wie wenig uns angeboten wird und wie wenig so rauskommt, wenn so ein Digitalkabinett tagt. Ich glaube, das haben wir einfach zu lang so stehen lassen, dass Digitalpolitik jetzt nicht unbedingt im Fokus stand, sondern die drei traurigen Syrer an der bayerischen Grenze, die man unbedingt fortschicken muss, den politischen Diskurs gekapert haben. Das sind nicht die Zukunftsthemen, mit denen wir uns beschäftigen müssen. Und das sollten wir nicht zulassen, die wir alle irgendwie Einfluss darauf haben. Ich glaube, wir brauchen eine Wiederherstellung von Vertrauen in das Ganze, in vor allen Dingen Fortschritt. Ich glaube, wir sind als Land, was vor 150 Jahren mal eine Explosion von Fortschritt hatte, von der wir heute noch schöpfen, an einen Punkt gekommen, wo wir Fortschritt nicht mehr so sehr schätzen. Ich glaube, darüber braucht es einen Diskurs, der irgendwie anders funktioniert als der heutige. Und ich glaube, dass wir diese drei Dinge brauchen, nämlich einen nutzerfreundlichen Datenschutz, also eine Weiterentwicklung der GDPR. Wir brauchen endlich E-Government, also Staat als Markt und Staat als Subjekt in Digitalisierung, der bisher sich eher ausnimmt. Und ich glaube, dass wir auch ein effizientes digitales Steuersystem brauchen, also uns mit der Frage beschäftigen sollten, wie denn einheitliche und vertrauenswürdige Identitäten im digitalen Zahlungsverkehr und in allen Arten von Transaktionen aussehen, weil dann könnte man einen interessanten Transaktionsraum bauen, weil geschlossene Identitäten, die regulativ erfasst sind, gibt es nirgendwo. China vielleicht, wo eine WeChat-Identität auch den Personalausweis ersetzt, aber wir können das besser. Wir brauchen Co-Kreation, wir brauchen mehr Public-Private Partnerships zwischen Forschung und Unternehmen. Wir brauchen Kommerzialisierung von Forschung, auch ganz offenbar. Ich glaube, dass unsere Spitzenforschung unbedingt Entrepreneurship-Zentren an die Universitäten bauen muss, um eine Kommerzialisierung dessen, was wir da so machen, möglich zu machen. Und ich glaube auch, dass ihr alle irgendwie mehr mit Unis arbeiten sollten. Und am Ende, das ist relativ klar, ein digitaler Binnenmarkt in ganz Europa wird die Grundvoraussetzung sein. Ach, da ist noch was. Breitband. Aber das haben wir ja seit gestern. Vielen Dank.